So, noch ein Wort zu dem Lied, gell? Auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Schwester haben wir das jetzt gesungen, weil ich dran bin. Und ich finde es gut, dass man auch mal so ein bisschen jubelt, was ich nicht so gut fand. Zwischen dem Text und dem Refrain kann man keine Luft holen, gell? Ist euch das auch so gegangen, gell? Also, es geht so schnell, da kommst du nicht zum Luft holen. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, die durchgesungen haben, gell? Das müsst ihr mir mal noch zeigen. Ja. Ich hatte echt Probleme mit. Ich stehe im Schlaf. Gut, aber. Du hörst mich schlecht. Also sowas in dem Alter. Ja, unser Thema heute Nachmittag heißt das Ausgießen der 7 Schalen des Grimmes Gottes. Ja, ein düsteres Kapitel, sagen manche in der Enthüllung. Wie auch eben schon gebetet wurde, man will sich damit nicht so beschäftigen. Wir werden merken, dass auch hier gewisse Dinge enthalten sind, die uns als Leibesgemeinde des Christus schon interessieren. Und vor allem auch, und das finde ich wichtig, dass wir immer uns daran erinnern, wie die Enthüllung begonnen hat im 3. Vers. Ich wäre nicht müde, das immer wieder zu wiederholen. Glückselig, wer sich mit der Prophetie dieses Buches beschäftigt. Und ich kann euch ja sagen, das habe ich auch schon mehrfach gemacht, ich habe ja über 32 Jahre nichts anderes gemacht, als jeden Tag Vers für Vers die Enthüllung studiert und dann den Kommentar dazu geschrieben. Und ich muss euch sagen, ich habe heute ein ganz anderes Gefühl für Heilsgeschichte. Es ist wie so ein Aufbruch, sein Innerer. Gell? Ich kann das jedem nur empfehlen und habe ja auch schon hier und da Erfahrungen gehört von Einzelnen, die das bestätigen. Ja, Gericht, was ist Gericht? Wir haben es auch eben schon gehört, es hat ja mit Zurechtbringung zu tun. Und wenn wir heute über diese Gerichte reden, die hier in Kapitel 16 der Enthüllung geschildert werden, dann haben auch die dieses Heilsziel Gottes. Und wir müssen das unter diesem Heilsgedanken auch betrachten. Es geht bei dem Ausgießen dieser 7 Schalen um die, wie es im Text heißt, wir werden uns jetzt die wichtigsten Verse anschauen, gerechten Gerichte Gottes. Und diese gerechten Gerichte Gottes führen zum Abschluss dieses Äons, dieses bösen Äons. Vorher, das werden wir dann auch noch sehen, werden die Regenten der ganzen Erde an einen Ort versammelt. Das ist auch eine spannende Geschichte. Und was noch passiert in dieser Zeit? Die Herrschaft oder Regentschaft des wilden Tieres, des Endzeitherrschers, wird verfinstert. Es ist ein gewaltiger Einschnitt in die Herrschaft eines irdischen Herrschers. Ferner lernen wir, dass Jerusalem in 3 Teile geteilt wird. Dass es eine große Gerichtshitze gibt. Auch hier möchte ich mal einen Denkanstoß geben, eine Denkspur, die vielleicht noch nicht jedem bekannt sein mag. Und ja, und das alles zusammen, werden wir merken, hat gewisse Vorbilder auch im Alten Testament. Wir finden bei all diesen Ausführungen hier immer wieder Parallelen in Gerichtsausübungen im Alten Testament oder mit Ankündigungen in dieser Richtung, wie auch die Propheten uns das immer wieder aufs Neue vermitteln. Und wir gewisse Parallelen, vielleicht auch eine Art wegen mehr Typologie, aus dem Alten ins Neue Testament finden, aus den Zeiten der Propheten und Israel hinein in die Endzeit dieses Äons. Ja, lasst uns die Verse, die wichtig sind, im Einzelnen auch lesen. In Kapitel 16, Vers 1 zum Beispiel, damit fange ich an, logischerweise. Enthüllung 1, Vers 16, Vers 1, wer es mitlesen will, hier heißt es nun, und ich hörte eine große Stimme aus dem Himmel zu den 7 Engeln sagen, geht fort und gießt die 7 Schalen des Grimmes Gottes auf die Erde aus. Also die 7 Engel, um die es hier geht, von denen haben wir im Kapitel 15 schon mal gehört, sie erhalten ihre Zornschalen des Grimmes Gottes von einem der 4 Lebewesen, die um den Thron herumstehen. Und im Gegensatz zu dem Gericht, was vorher im Kapitel 14 schon beschrieben wurde, nämlich vom Weinstock und vom Getreide, was einen direkten Bezug zu Israel hat, wo man Eretz Israel, also Land Israel, verstehen kann, ist hier diese Gerichtsausübung, wenn hier das Wort Erde steht, griechisch Gä, dann ein globales Gericht. Das ist also das ist zwar ausgehend von Israel, aber hat eine globale Wirkung. Wir lesen ja schon bei den beiden Zeugen im Kapitel 11, als sie umgebracht wurden, dass dort gesagt wird, Jerusalem ist die Stadt, welche geistlicherweise Sodom und Ägypten gerufen wird. Und Ägyptos heißt ja Doppeldrängnis oder Finsternis, also es hat was mit Gottesferne, mit Tod zu tun, sodass wir immer davon ausgehen müssen, dass sämtliche Erziehungsmaßnahmen Gottes, sprich Gerichte, am Ende mit Israel zu tun haben. Es ist der Ausgangspunkt, der zentrale Punkt des Gerichtshandelns Gottes, wobei global natürlich auch alle Nationen von betroffen sind. Aber Israel ist und bleibt der Dreh- und Angelpunkt der Heilsgeschichte Gottes, selbst wenn es Sodom und Ägypten heißt. Und das ist, denke ich, wichtig auch für die Beurteilung aktueller politischer Ereignisse, dass wir nie das Land Israel, und ich spreche hier nicht unbedingt vom säkulären Judentum und einer politischen Macht, sondern eben dem heilsgeschichtlich-biblischen Israel als Land und deren Bewohner, dass das immer eine Rolle spielt in der Heilsgeschichte Gottes, egal was passiert. So, und jetzt heißt es, der Erste ging nun weg und goss seine Schale, Vers 2, auf die Erde aus, und es wurde ein übles und böses Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des wilden Tieres haben und die sein Bild anbeten. Wir haben ja diese Situation, dass der Endzeitherrscher einen falschen Propheten hat, der lässt ein Bild bauen, ähnlich wie eben Dura im Alten Testament bei Daniel. Und dieses Bild wird angebetet, wer das nicht macht, wird umgebracht, geköpft. Gell? Gibt ja heute schon Leute, die köpfen, und wird dann als Märtyrer sterben. Und wir haben ja schon zum Teil auch darüber gesprochen. Die Situation hier, wenn es um diese bösen Geschwüre geht, da haben wir gleich wieder einen Rückgriff auf das Alte Testament. Ich erinnere nur an die sechste Plage beim Auszug Israels aus Ägypten. Da hatten die Menschen auch Geschwür. Das war ein Gerichtsakt Gottes. Und wenn als Moses sein Lied sang, sein letztes in 5. Mose am Ende, im Kapitel 28, dann sagt er auch, er sagt, Jahwe wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien und an den Schenkeln. Jetzt könntest du aufhören mit Lesen, gell? Aber der Satz geht weiter, von deiner Fußsohle bis zu deinem Scheitel, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. In dieser Gerichtszeit füge ich hinzu. Also wir haben auch hier Gerichtsmittel Gottes, die furchtbar klingen, gell? Aber offensichtlich ihre Wirkung haben oder auch nicht. Wir werden nachher sehen, dass auch viele Menschen trotz dieser Schwierigkeiten nicht zum Nachdenken kommen. Oder nicht mitdenken mit den Gedanken Gottes. Und das ist ein typisches Zeichen einer Endzeit, was wir auch heute durchaus erkennen können. Wie viele Menschen sind bereit, mit den Gedanken Gottes mitzudenken? Kannst du selbst beantworten. Im Vers 3, die zweite Schale, da geht es darum, dass es ja heißt, und der zweite goss seine Schale auf das Meer aus, und es wurde Blut, wie das eines Gestorbenen. Und jede lebende Seele starb, alle, die im Meer waren. Jede lebende Seele im Meer starb. Meer ist ja auch ein Begriff für den Aufenthaltsraum Gestorbener. Ich erinnere an das Gleichnis Jesu, Matthäus 13, vom Schleppnetz, wo dann die Fische sozusagen aussortiert werden und die Faulen werden zurückgeworfen und die anderen gehen ihren Weg. Und auch hier sehen wir, dass es im Meer, das Blut geworden ist, hier ein Gerichtsakt vollzogen wird, wie wir später auch in Kapitel 20 lesen, was noch drankommt, dass diese Gestorbenen, die in diesem Blutmeer in Anführungszeichen gestorben sind, geistlicherweise auch herauskommen werden und dann beurteilt gemäß ihren Werken, das heißt, sie empfangen den Lohn ihres Handelns. Das ist natürlich nach der Entrückung der Leibesgemeinde. Es ist nachdem bei der siebten Posaune das Geheimnis Gottes vollendet ist und auch die zwei Zeugen und der Männliche schon am Thron sind. Über die Zeit sind wir ja schon hinaus, ich komme nachher nochmal da drauf. Wenn es um Blut geht, haben wir in der Enthüllung eine interessante Entwicklung. Das heißt, Blut ist in der Enthüllung ein Gerichtsmittel zu verschiedenen Zeiten und Momenten. Es fängt an im Kapitel 6, beim sechsten Siegel, da heißt der Mond wurde wie Blut. Wir haben ja auch die modernen, ich muss jetzt vorsichtig sein, dass ich keiner am Schlips trete, Verschwörungstheoretiker, die auch von den Blutmonden reden, die es ja nun gegeben hat. Und wie immer die auch zusammenhängen mögen, für mich sind das noch nicht die Zeichen, um die es hier geht. Das ist vielleicht ein Vorlauf, das mag sein. Aber wenn du genau hinguckst und die Weltereignisse beobachtest und das vergleichst mit dem, was hier geschieht, sind wir davon noch entfernt. Ich sage nicht, wie weit, weil ich das nicht weiß. Und das von uns niemand weiß. Aber das für mich ist das sechste Siegel noch längst nicht gebrochen, weil ich immer noch auf das Brechen des ersten warte. Aber vielleicht bin ich da alleine. Wir können ja nachher nochmal drüber reden. Ja, im Kapitel 8 haben wir wieder so einen Hinweis. Da geht es um die erste Posaune. Da heißt es, es gab Hagel mit Feuer und Blut vermischt, der auf die Erde geworfen wurde. Auch ein Gerichtsmittel, bei dem Blut in Anwendung kam. Gleich im Kapitel der nächste Vers, zweite Posaune, ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Das gab es also schon mal. Oder im Kapitel 11, wenn von den beiden Zeugen berichtet wird, was können die? Ich glaube, dass das Mose und Elia sind. Die haben Autorität, Wasser in Blut zu verwandeln. Hat das Mose nicht schon mal gemacht? In Ägypten, gell? Also auch hier siehst du wieder den Bezug zum Alten Testament. Oder wenn wir an Enthüllung 14 denken, die Gerichtsernte an Israel wird zunächst beschrieben, nämlich Getreide und Weinstock. Und danach geht es um die Endgerichte. Da heißt es, die Kelter des Grimmes Gottes wird getreten und das Blut reicht bis an die Zäume der Pferde. Also auch hier Blut als Gerichtsmittel. Natürlich klingt das alles schrecklich, gell, für einen, der sich damit nicht beschäftigt und den Hintergrund nicht kennt. Aber es sind ja auch zum Teil symbolische Darstellungen in gewisser Weise, die man auch so erklären könnte. Wir sind ja hier, haben ja auch Typologie-Spezialisten unter uns, gell, Ralf? Und dann lässt sich da sicher auch noch das eine oder andere daraus erklären. Wichtig ist für mich noch, was auch dann im Kapitel 16 noch bei der zweiten Gerichtsschale, ja hier, bei der wir gerade sind, passiert, dass das ganze Meer zu Blut wird. Und hier ist nicht nur das Mittelmeer gemeint, wenn wir vorderes und hinteres Meer bei den Propheten betrachten, sondern hier geht es um ein globales Ereignis. Und im Vers 4, beim Ausgießen der dritten Schale, zu der ich gleich komme, werden sogar noch die Flüsse und Wasserquellen zu Blut. Das heißt, es gibt keine Lebensgrundlage mehr zu dieser Zeit hier auf dieser Erde, wenn ich das wörtlich nehmen darf. Und bei dieser dritten Schale, wo die Quellen und die Wasserströme zu Blut werden, Kapitel 16, Vers 4, sehen wir also auch hier, dass diese Auswirkung deshalb geschieht, weil es Leute gab, die das Blut der Propheten Gottes vergossen haben. Das heißt, jeder, der sich gegen einen Propheten Gottes vergreift, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, ich denke an die zwei Zeugen, wird die Folge davon tragen müssen. Dasselbe betrifft, ein kurzer Einwurf, Matthäus 25, wenn es um das Gericht von Schafen und Böcken geht, dass auch hier jeder beurteilt wird zu diesem Zeitpunkt, wie er sich den geringsten Brüdern Jesu gegenüber verhalten hat. Und das sind für mich in erster Linie die Juden und in zweiter Linie ganz Israel, die geringsten der Brüder Jesu, das ist sein Volk. Wie behandle ich Israel? Und ich muss gerade wieder an so ein aktuelles Beispiel denken, was ihr sicher alle kennt, dass man jetzt wieder Lebensmittel aus Israel kennzeichnet, damit keiner bei Juden kauft. Das gab es schon mal, gell? Vor 70 Jahren oder wann, bevor ich gelebt habe, dass man nicht bei Juden kaufen sollte. Und ich bin sicher, das sind alles Handlungen, die gegen das Volk Gottes, wie immer das auch heute dastehen mag, ausgeführt werden und die ihr Gerichtsmittel erfahren werden, so wie das auch hier geschildert wird. Interessant ist auch, dass es hier ein Engel ist, der ja diese Schale ausgießt und dass der Schöpfer der Quellen von Wasser gestattet, seine Schöpfung zu verändern. Der gestattet einem Engel, seine Schöpfung zu verändern. Er hat das selber schon mal gemacht. Da ist Wasser rot geworden. Gell? Das war bei seinem ersten Wunder in Kana, als er Wasser zu Wein machte. Hat mal jemand gesagt, warum ist das Wasser Rotwein geworden? Gell? Hätte ja auch Weißwein sein können. Aber man trinkt Roten wahrscheinlich öfter und eher in der Gegend. Da hat jemand gesagt, das Wasser errötete, als es seinen Schöpfer sah. Ja. Fand ich auch ganz gut. Ja. Hier also die Wasserströme und Quellen werden zu Blut und die Heiligen Gottes, von denen lesen wir in Enthüllung Kapitel 7 schon, wenn es um die 144.000 geht, nämlich die erste Gruppe der 144.000, dass sie auf Wasserquellen des Lebens zugeführt werden. Und hier ist wieder dieses hebräische Denken auch im Spiel, Wasser des Todes für die Feinde Gottes, Wasser des Lebens für die, die Gott lieben. Das ist der große Unterschied. Und Johannes war ja ein Hebräer, Jesus auch, gell? Und so dass wir auch hier oftmals in diesem hebräischen Denken Parallelitäten oder Gegensätze, Verdoppelungen immer wieder erkennen, wo hier die Quelle des Denkens liegt. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, Vers 5, gerecht bist du, der da ist und der war, der huldigenswerte, dass du diese richtest. Diese, die gegen Gott sind, da sie Blut der Heiligen und Propheten vergossen haben, so gabst du auch ihnen Blut zu trinken, dessen sind sie würdige. Sie sind würdig, das heißt, es geschieht ihnen recht, könnten wir heute sagen, weil sie sozusagen Blut der Heiligen vergossen haben, dass sie jetzt durch Blut, in welcher Form auch immer, gerichtet werden. Was hier interessant ist, ist auch, dass es heißt, der Engel der Wasser. Wir finden also in der Enthüllung mehrfach einen Hinweis diesbezüglich, nämlich, dass es Engel gibt, die Autorität haben über das Wasser, Engel, die Autorität haben über Feuer oder über Wind. Ich erinnere nur an das Alte Testament, an den Dornbusch bei Mose, wo der Dornbusch brannte und nicht verbrannte. Die Flamme dort war ein Engel. Und die Stimme aus dem Dornbusch war die Stimme des Herrn. Oder als Jesus mit seinen Jüngern im Boot fuhr und dann kam dieser große Wind und er hat geschlafen und sie hatten dann Angst und haben ihn geweckt. Und er sagt dann, ihr Kleingläubigen, gell, wenn ich euch sage, wir fahren ans andere Ufer, dann kommen wir auch an. Gell. Ich hätte auch gejammert, keine Frage. Und was macht Jesus jetzt? Der steht auf und verwandt den Wind. Und da ist sofort Ruhe, gell? Das war ein Engel, gell? Ganz einfach. Und in Hebräer 1, Vers 7 steht das doch. Er macht seine Engel zu Winden und zu Feuer. Und wenn ich das so sehen darf, ist auch das alttestamentliche Wunder oder das Wirken Jesu einfach erklärbar. Es war nichts Besonderes. Jesus kann alles, gell? Ja, und hier wird noch gesagt, es geht um den, der war, der da ist und der da war. Im Kapitel 1, Vers 4 und Vers 8, da heißt es noch, der ist, der war und der kommt. Und dieses Kommen fehlt hier. Dieses Kommen fehlt. Ab Kapitel 10 fehlt dieses Kommen. In Kapitel 10, 11 und 12 fehlt das Kommen. Warum? Wir haben es heute schon mal gehört. Bei der siebenten Posaune, das fängt dann im Kapitel 10 an, bis 12 reicht diese ganze Beschreibung dieses Zeitpunktes, ist der Leib des Christus in seiner Gänze vervollständigt und nach der siebenten Posaune nimmt der Christus, die Enthüllung sagt, unser Herr, meint damit den Vater Gott, und sein Christus, das ist Christus in Haupt und Gliedern, übernimmt die Regentschaft über den Kosmos. Das heißt, er ist schon gekommen. ab Kapitel 10 ist er schon gekommen. Deswegen kann hier in 16 nicht stehen, und er kommt. Er ist doch schon da. Gell? Wir sind hier in der letzten Nachtwache, nach der sieben Posaune. Um Mitternacht ist Entrückung. Nächsten 3,5 Jahre bis morgens um 3, wenn wir das auf den Tag projizieren, da kommen noch welche zum Leib des Christus dazu. Und erst morgens um 3, also am Ende der dritten Nachtwache, bei der sieben Posaune, ist der Leib des Christus vollendet. Und dann kommen noch 3,5 Jahre am Ende dieses Äons, wo all das passiert, über das wir hier reden, zwischen Enthüllung, Kapitel 12 oder 13, besser gesagt, bis zum Ende. Und diese 3,5 Jahre, um die geht es jetzt hier. Also Christus und Gott machen jetzt Heilsgeschichte. Christus und Gott bei der sieben Posaune machen den nächsten wichtigen Schritt in der Heilsgeschichte. Zwischen Golgatha und der siebenten Posaune in diesen nahezu 2000 Jahren ist heilsgeschichtlich nichts passiert, außer dass der Leib des Christus wachstümlich vollendet wird. Epheser 2. Es geht einzig und allein um die Vervollständigung des Leibes des Christus bis zu seiner Vollendung bei der siebenten Posaune. Und erst dann, wenn der Pachtvertrag des Diabolos für diese Erde abläuft, für diesen Kosmos, wird die Heilsgeschichte durch Gerichte bis hinein in die Vollendung, über das Millennium bis in den vierten Kosmos vollendet. Da sind die Leibesglieder dabei. Das heißt, es ist ja unvorstellbar für mich, für dich vielleicht auch, gell? Dass wir ab der siebten Posaune und wenn du entrückt wirst, schon 3,5 Jahre eher, bei all den Gerichtshandlungen und bei den ganzen zum Ziel führenden Heilsgeschichte Gottes in Verbindung mit Christus Anteil haben. Da müssen uns jetzt das Hemd platzen, gell, vor Freude oder irgend sowas. Das kannst du doch nur im Glauben fassen. Gell? Wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, dann fehlen mir noch die Worte, das zu beschreiben. Warum soll ausgerechnet ich dabei sein, gell? Bei so einer exorbitanten, wichtigen Handlung und bei dem ja eigentlich dem Wichtigsten, was es überhaupt seit Golgatha gegeben hat, nämlich die Vollendung der Heilsgeschichte. Da machen wir mit. Also, weißt du, jetzt kannst du doch, wenn du das glauben dürfst, dann kannst du doch geistlicherweise über dem Chaos dieser Welt stehen. Nach dem Motto, warum sorgen wir uns um diese Dinge in dieser Welt, auch wenn sie uns betreffen, weil Gott das alles geordnet hat und es nach seiner Ordnung geht. Glaubst du, dass ich mir keine Sorgen mache? Jetzt muss ich den Kopf schütteln, gell? Weil das geht mir genauso. Ich jammer auch und ich beschwere mich und ich rege mich auf über alles Mögliche, was da passiert. Und im nächsten Moment frage ich mich, wozu? Gell? Oder meine Frau sagt dann zu mir, denk mal dran, was du gepredigt hast. Gell? Und, und dann sage ich mir, hast recht. Gell? Aber weißt du, was das Positive daran ist? Wenn du das merkst, dass das so ist, dass das falsch ist, das ist ein Glaubensbeweis. Wenn du nicht im Glauben stehen würdest, würdest du gar nicht merken, dass es falsch ist, dich aufzuregen. Ja? Und deswegen reg dich ruhig auf, dann hast du einen Glaubensbeweis. Gell? So, und jetzt heißt es im Vers 7, und ich hörte seitens des Altars sagen, ja, Herr Gott, Allhaltender, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Wahrhaftig und gerecht. Der Allhaltende, der Pantokrator, ist Gott ja selber. Und Kratos, die Haltekraft Gottes, ist ja ein Teil seiner Herrlichkeit, weil Paulus in Kolosser 1, Vers 11 von der Haltekraft der Herrlichkeit Gottes redet. Und das ist ja auch so etwas Vortreffliches. Er hält fest. Gell? Ich habe immer gedacht, früher, als ich noch in meiner Religion war, ich muss festhalten, gell? Ich muss an Gott festhalten, damit er mich behält. Und was ein Unsinn. Stell dir vor, es hält einer einen Arm aus dem Fenster und du musst dich daran festhalten. Weißt du, wie lange du da hängst? Gell? Ich habe es noch nicht probiert, gell? Aber das sind nur Minuten. Aber wenn er dich festhält, wenn du aus dem Fenster hängst, da kannst du ganz beruhigt hängen, gell? Auch wenn es tief ist. Und das stelle ich mir immer vor. Gell? Er hält mich fest, ich muss nicht halten, er hält mich. Deswegen sind seine Gerichte gerecht und Paulus ist es für mich in großartiger Weise, der vieles, auch das, was Jesus in unverständlicher Weise erklärt hat, ich habe einen ganzen Katalog gemacht, an Missverständnissen und Unverständnissen bei Jesu Aussagen. Paulus hat die im Wesentlichen erfasst und durch seine Reaktion sehe ich, der Mann hat verstanden, was Gott mit ihm vorhat. Denn er redet davon, wenn es um die Gerichte geht, nicht direkt, aber er sagt in 2. Korinther 10, Vers 13, was das für ein Gott ist, um den es dann geht. Er sagt, Gott ist ein Gott des Maßes. Schon mal gehört? Gott ist ein Gott des Maßes. Mann, wenn das stimmt, dann würde doch heißen, dass auch die hier in der Enthüllung beschriebenen Gerichte nach Maßgabe Gottes geschehen. Nicht willkürlich. Er hat es bemessen. Und ja, Jakobus kennt ihr alle, 2 Vers 13, das Erbarmen Gottes rühmt sich gegen das Gericht. Also wenn der Gerichte zurechtgebracht ist, kommt das Erbarmen Gottes. Aber der braucht das Gericht. Wir dürfen das Gericht nicht verschweigen. Wir dürfen nicht sagen, ja, komm zu Jesus, dann ist alles gut. Das stimmt zwar, gell? Aber wenn du zögerst und wenn du länger brauchst, um dich überzeugen zu lassen, wird Gott dich durch entsprechende Maßnahmen erziehen, die nicht immer angenehm sind, damit du das lernst. Das steht schon im Alten Testament. Jesaja 26, 9 heißt es, wenn deine Gerichte die Erde treffen, was passiert dann? Dann lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wenn du dem Gottlosen, musst weiterlesen, gell? Wenn du dem Gottlosen Gnade zuteil werden lässt, lernt er nie Gerechtigkeit. Verstehst du? Das muss erlebt werden. Das Gottesgericht muss erlebt werden. Du musst merken und fühlen, dass Gott hier mit dir etwas macht, um dich zu verändern. Er vergewaltigt doch niemanden. Jesus sagt in Johannes 16, der Geist ist es, der den ganzen Kosmos überführt, weil sie nicht an mich glauben. Das heißt, es geht immer um die Überzeugungsarbeit. Es wird keiner vergewaltigt. Paulus wollte der Christ werden, als er nach Damaskus ging. Keine Spur, gell? Aber der Herr hat ihm was zugerufen, gell? Und dann hat Paulus gesagt, ja, wer bist denn du eigentlich? Und da hat Jesus ihm gesagt, ich bin der, den du verfolgst. Und Paulus war ein Pharisäer. Der hat gewusst, der ich bin, das ist der Gott im Alten Testament. Weil die haben die Septuaginta gelesen, die Pharisäer. Gell? Und Paulus hat, ich habe es heute schon mal gesagt, 75 Mal allein im Römerbrief daraus zitiert. Und das hat ihn überzeugt. Das hat ihn überzeugt. Ich bin. Und sofort ist er Christ geworden. Gell? Gut. Also, er ist ein Gott des Maßes, ein Zuteiler. Es ist alles gemessen. Jesaja 40, die Fragen, wer hat die Wasser gemessen in seiner hohlen Hand? Wer hat die Himmel abgemessen? Wer hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und andere Aussagen? Das siehst du auch bei Hiob, gell? Ja, wer hat das alles gemessen? Oder denk an die Wüstenwanderung, an das sogenannte Manna. Dieses Monä, Hebräisch, das heißt ja Zuteilen. Gott ist ein Zuteiler. Manna, das Zugeteilte. Er hat ihm die Nahrung zugeteilt. Und das Schönste für mich, was mir gerade jetzt in den politischen Wirren unserer modernen Zeit ganz besonders wichtig ist, ist ja das, was Daniel 2, Daniel 5 beschrieben wird. Das heißt, dass wir dort lernen, dass Gott auch das Maß von Regierungszeiten zuteilt. Ich sage euch jetzt nicht, was ich mir alles wünsche, gell, für unser Land, aber das wird ja aufgenommen, gell, das müssen wir im persönlichen Gespräch klären. Und da bin ich das Einzige, was mir Trost gibt, ist dieses Wort, dass Gott auch die Regierung absetzen könnte, unter der wir leben, und eine neue einsetzen. Gell? Geht alles. Aber wir müssen warten, bis Gott das macht. Aber dass er das macht, ist wichtig. Das heißt dort in 2 Vers 21, er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis dem Einsichtigen. Also er ist es, der einsetzt und absetzt. Und angesichts der aktuellen politischen Lage, ich kann es nicht lassen, haben wir noch einen Hinweis in der Schrift. Der Paulus steht in Athen auf dem Areopag, gell, und redet zu den Hellenen, erklärt ihnen was von diesem unbekannten Gott, den sie da hatten, und sagt, ich rede von dem. Und was erzählt er den Hellenen? Apostelgeschichte 17, Vers 26. Er sagt von Gott: Außerdem machte er aus einem Menschen jede Nation der Menschen, um auf der ganzen Oberfläche der Erde zu wohnen. Und er bestimmte die zugeordneten Zeitpunkte dafür und die Grenzen ihrer Wohnung. Wenn die Menschheit von sich aus ihre Grenzen der Wohnungen der von Gott verordneten Völker verändert, gibt es Probleme. Ganz einfach, gell? Guck in die Welt. Die Vermischung macht Probleme. Bei Babylon, dem Turmbau zu Babel vielmehr, da wollten die alle auf dem Haufen bleiben. Gell? Was hat Gott gemacht? Sprache verwirrt, damit die sich auf die ganze Erde verteilen. Das war sein Plan. Jetzt handle ich gegen den Plan, weil ich die alle wieder versammeln will, wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Das geht schief. Gell? Das ist gegen den Willen Gottes. Und hier haben wir ein Lehrbeispiel auch für die unsichtbare Welt. Weil wir wissen ja aus Hebräer 1 und Psalm 102, dass die Schöpfung für die Engel gemacht ist, ihre Belehrung, auch Petrus redet davon. Und jetzt können die wieder sehen, genau, wer gegen die Anordnung Gottes verstößt, schafft nur Probleme. Und das ist so eindeutig wie nur irgendetwas. Ja, letztes Beispiel, wenn es um das Maß geht, es gäbe noch viele Beispiele, ist ja nicht mein eigentliches Thema, aber das gehört hier für mich mit dazu, zu diesem Vers 7. Das Wachstum des Leibes des Christus ist auch bemessen. Das heißt, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt, schreibt Paulus in Epheser 4, ab Vers 13, zusammengebracht durch jedes unterstützende Gelenk gemäß der Innenwirkung im Maß eines jeden Teiles das Wachstum des Leibes zu veranlassen. Ja, klasse, gell? Also auch der Leib des Christus wächst genau nach vorbestimmtem Maß. Das ist nicht ein reines Zufallsprodukt, sondern Gott hat das alles in der Hand. Ja, solche Gedanken kann ich auch haben, wenn ich die Enthüllung lese. Gell? Ist das so schrecklich, weil viele sich davor scheuen? Ich denke nicht. Ja, wie sieht es mit der vierten Schale aus? Vers 8. Und der vierte goss seine Schale auf die Sonne aus, und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und Vers 9 dann redet von der großen Hitze und dass trotz dieser Umstände die Leute nicht mitdachten, keine Buße taten, heißt das ja in den meisten Übersetzungen. Metanoia heißt also nicht mitdenken, mitdenken mit den Gedanken Gottes. Wenn ich mitdenke mit den Gedanken Gottes, verändere ich mich wegen mir, tue Buße, auch recht. Nur dieser Bußgedanke, der ist mir so fern wie nur etwas, weil ich liebe das Wörtliche. Und ich glaube auch, die Religion hat da sehr viel Unsinn angerichtet im Verständnis auch solcher Worte. Nicht mitdenken mit den Gedanken Gottes. Ja, wie sieht es mit der Hitze aus? Die Sonne versenkt die Menschen. Da steht nicht, die verbrennt die Menschen, die versenkt die Menschen. Schon im Alten Testament lesen wir im Psalm 19, dass vor der Glut der Sonne nichts verborgen ist. Das ist auch ein Gerichtsmittel, ein Offenbarungsmittel, um das zu offenbaren, was es eben Schlechtes gibt. Und Malachi 3, Vers 19 spricht ja auch davon, dass das ein Gerichtsmittel Gottes ist. Das heißt ja, denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht Jahwe, der Herrscher, sodass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Wenn ich hier das Wort frech lese, muss ich mal an Beatrice denken. Gell? Hast du gehört? Beatrice. Wenn ich das Wort frech hier lese, muss ich mal an dich denken. Gell? Du hast mir mal geschrieben, du hättest ein freches Handy. Das würde machen, was du nicht willst. Da muss ich immer dran denken, wenn ich das Wort frech höre. Gell? Gut. Aber hier geht es ja um was anderes. Also die Hitze, um die es hier geht, betrifft alle, die sich gegen Gott auflehnen. Alle, die sich gegen Gott auflehnen, sind von dieser Hitze betroffen. Der Petrus in 2. Petrus 3 spricht doch das Gleiche. Er redet vom Ende dieses Äons und sagt uns Folgendes. Ich muss das lesen, damit wir verstehen, worum es geht, weil ich kenne auch die Gegenargumente. ab Vers 10 in Kapitel 3 sagt er, der Tag des Herrn aber wird eintreffen wie ein Dieb, an welchem die Himmel mit Getöse daneben kommen werden und die Elemente aber in Gluthitze weggelöst werden, auch die Erde und die Werke, die auf ihr gefunden werden. Da diese alle weggelöst werden, nach welcher Art müssen wir dann sein in heiligem Wandel und Gott wohl ehren, indem ihr die Anwesenheit des Tages Gottes erwartet, dessen wegen, Achtung, die Himmel im Feuer vergehen, weggelöst werden und die Elemente in Gluthitze dann zerschmolzen sind. Manche haben ja was dagegen, dass am Ende dieses Äons Himmel und Erde, also der gesamte Kosmos im Feuer vergeht, und sagen dann, hier geht es nur um die elementaren Denkvorgänge der Menschheit. Also es geht nur um das grundsätzliche politische Weltbild und nicht um die Erde selber, eine Art Reinigung. Wenn ich das alles lese, was ich eben gemacht habe, wird das zweimal betont, dass Himmel und Erde im Feuer vergehen. Und von daher kann ich diesen Gedanken nicht folgen, sondern hier geht es um den ganzen Kosmos. Zweites Problem, es gibt einen Vers in Jesaja 30, der, wie ich meine, und jetzt komme ich zu dieser Denkspur, von der ich gesprochen habe, ich muss ja ganz vorsichtig sein, ich will ja unsere alten Brüder nicht vom Kopf stoßen, gell? Wenn es um gewisse Sichtweisen geht, die schon seit 50 oder noch länger Jahren im Kopf der Leute sind. Ich lese mal Jesaja 30, 25 und 26, teilweise dann auch 27. Sage euch noch was zu der grammatischen Struktur des Hebräischen hier und dann zu der Folge daraus, wenn es um diese Gerichtssitze geht am Ende dieses Äons. In Jesaja 30, ab 25 heißt es, und auf jeden hohen Berg und auf jeden hochragenden Hügel werden Bäche, Wasserläufe sein, am Tag des großen Mordens, wenn Türme fallen. Dann wird das Licht des Mondes sein wie das Licht der Sonne, und das Licht der Sonne wird siebenfach sein wie das Licht von sieben Tagen. Dann kommt ein Einschub, dann heißt es weiter, siehe, der Name des Herrn, der Name Jahwes kommt von weit her, und mit seinem brennenden Zorn und wuchtigem Auffahren, seine Lippen sind voller Grimm und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Ich kenne die Meinung, dass das siebenfache Schreien der Sonne im Millennium stattfindet. Und ich habe leider keinen Hinweis irgendwo gefunden, dass im Millennium es siebenfach heißer ist als hier, außer dass diese Stelle dafür verwendet wird. Jetzt müssen wir aber auf Folgendes achten. Ein kleiner Hebräischkurs, vielleicht kann die Erne dann folgen, das nochmal erklären. Wir haben im Hebräischen ein Zeichen unter dem Text, das heißt Adnach. Adnach sieht aus wie ein Dach. Kannst du dir merken, gell? Adnach wie ein Dach. Und dieses Zeichen wurde gemacht für die Sänger des Alten Testamentes. Das steht an der größten Zäsur des Verses. Und zwischen zwei Adnach gibt es keinen Themenwechsel. Wenn ich also hier die Adnach in diesem Text mir angucke, dann steht unter Wasserläufe, Vers 25, ein Adnach. Der nächste steht im Vers 26 unter dem Wort sieben Tage. Das heißt, zwischen diesen beiden Adnach gibt es keinen Themenwechsel, es ist dasselbe Thema. Der Einschub Ende 26, am Tag, da Yahweh den Bruch seines Volkes verbindet und die Wunde seines Schlages heilt, bevor es wieder zu diesem Gerichtshandeln kommt, bis zum nächsten Adnach, muss ich mich jetzt entscheiden. Gehört jetzt der Zorn Gottes zu dem Tag, wo der Bruch geheilt wird? Weil das ist wieder ein Thema zwischen diesen beiden Adnach. Oder haben wir hier in diesem Einschub nur einen Zeitpunkt genannt, nämlich den Wechsel zwischen den einzelnen Äonen, um die es hier geht, das Gerichtshandeln Gottes aber mit der Hitze des Tages am Ende dieses Äons in Verbindung zu bringen ist, weil eine siebenfache Hitze im Millennium sonst nirgends bezeugt ist. Und deswegen glaube ich, dass auch hier Jesaja auf das Ende dieses Äons mit dem Zorn Gottes deutet und nicht auf das Millennium. Aber gut, da lässt sich sicher noch drüber vielleicht auch trefflich streiten, ich weiß es nicht. Das ist für mich zumindest der Schluss auch aus der hebräischen Grammatik heraus oder der Gegebenheit der Schriftzeichen. Ja, soweit dazu. Es gibt noch ein paar Schalen mehr. Wir haben noch die fünfte als nächste im Vers 10. Was passiert hier? Ich muss mal gucken, bis wann habe ich? Bis halb, gell? Wann habt ihr angefangen?
Halb.
Halb, okay. Das schaffen wir, hoffentlich. Ja, und der fünfte goss seine Schale auf den Thron des wilden Tieres aus und seine Regentschaft wurde verfinstert. Und hier steht wieder im Vers 11, sie dachten nicht mit. Der Endzeitherrscher, das wilde Tier, seine Herrschaft wird verfinstert. Das muss man sich vorstellen. Jetzt hat das die ganze Welt darauf gewartet, dass es endlich den Mann gibt, der hier weltweit für Ordnung sorgt, weil das alles Chaos ist. Und jetzt regiert der Endzeitherrscher und plötzlich wird seine Regentschaft verfinstert. Das heißt, er büßt an Autorität ein, und zwar gewaltig, sodass das die ganze Welt mitkriegt, was das für eine Enttäuschung ist. Und trotzdem heißt es hier im Vers 11, sie dachten nicht mit. Das heißt, die Masse der Leute ist immer noch so eingestellt, dass sie mit den Gedanken Gottes nicht mitdenkt. Übrigens haben wir auch im Alten Testament, weil ich habe ja gesagt, es gibt immer wieder Bezüge dazu, in Sephania, auch in Joel, ja, Hinweise, dass es heißt, der Tag des Herrn ist bitter, es ist ein Tag der Finsternis und ein Tag des Wolkendunkels. Es gibt also vielfach diese Hinweise. Der Tag des Herrn, der Gerichtstag des Herrn am Ende dieses Äons, auch was diesen Endzeitherrscher betrifft, hat es auch mit Finsternis zu tun. Die sechste Schale, interessant, der sechste goss seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat aus und sein Wasser vertrocknete, auf dass der Weg der Regenten bereitet würde, derer von Aufgang der Sonne her. Wir reden gleich über Armageddon im Vers 16. Das Versammeln der Regenten, alle Regenten werden versammelt, sagt Vers 14. Und hier heißt es wird der Euphrat vertrocknet, damit die von Osten her durch können. Jetzt haben wir ein Problem, kommen jetzt nur die Ostkönige von Osten her oder kommen alle Regenten, alle Könige, alle Regierungen von Osten her? Ich glaube, dass alle von Osten her kommen, weil es im Vers 14 steht. Und das Austrocknen des Euphrat, ob symbolisch oder buchstäblich, weil heute bräuchte das wahrscheinlich nicht mehr, hat einen bestimmten Sinn, um den Weg zu bereiten. Ich lese euch mal aus einer Hausarbeit im Fach Religionswissenschaft an der Rheinisch-Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn vor, aus dem Jahr 2000. Die hatten das Thema, die Studenten kann man der Bibel vertrauen. Und da hat einer Folgendes geschrieben. Sowohl nach der Vorhersage Jesajas als auch nach der Jeremias sollten die schützenden Wasser Babylons, der Euphrat, ausgetrocknet werden. Jesaja gab selbst den Namen des Eroberers bekannt, des persischen Feldherrn Kyros, und er sagte, dass sogar die Tore Babylons nicht verschlossen sein würden. Kannst du lesen, Jeremia 50, 51, Jesaja 13, 44 und 45. Ich zitiere weiter, der griechische Historiker Herodot erklärte, dass Kyros das Wasser des Euphrat ableitete und dadurch erreichte, dass das alte Flussbett zu durchwaden war. Der Wasserspiegel im Fluss sank, die feindlichen Soldaten marschierten in der Nacht durch das Flussbett und gelangten durch die sorglos offengelassenen Tore in die Stadt. Hätten die Babylonier den Plan des Kyros vorher erfahren, schrieb Herodot weiter, so hätten sie alle zum Fluss führenden Tore geschlossen. Nun aber standen die Perser ganz unvermutet in der Stadt. So war damals Babylon zum ersten Mal erobert. So war das Zitat. Also es gab sowas schon mal, gell? Dass der Euphrat ausgetrocknet wurde oder dass das Wasser abgesenkt wurde, um einen feindlichen Angriff zu starten. Und hier lernen wir jetzt in der Enthüllung, dass der Drache, das wilde Tier und auch der falsche Prophet unreine Geister ausstoßen und diese unreinen Geister alle Regenten der Erde zusammenführen an dem Ort, Vers 16 dann, der Armageddon heißt. Und hier geht es nicht um einen Weltkonflikt oder Weltkrieg an dieser Stelle zunächst. Es geht nur darum, dass alle Regenten zusammengeführt werden. Es geht nicht darum, dass alle ihre Heere zusammengeführt werden. Wir müssen uns noch den Ort angucken, was wir gleich machen, nämlich in der Yisrael-Ebene in Israel und dem Megiddo oder Tel Megiddo heißt es heute, wenn es denn das ist, um das es hier geht. würden die alle nicht hinpassen. Sondern ich glaube, dass die Regenten, um die es hier geht, alle Regenten der Erde zusammen mit ihrem Stab oder mit ihrem, wir würden bei uns sagen, mit dem ganzen Kabinett, gell, Finanzminister und Verteidigungsministerin und was sonst noch alles gibt, die sind alle dort, die müssen alle dahin. Die unreinen Geister versammeln die Regenten dieser Erde mit ihrem Regierungsstab in die Israel-Ebene, um durch den Jordan, den ausgetrockneten, ist ein ziemlich weiter Weg, ich weiß nicht, ob die mit dem Auto fahren oder dann laufen müssen, das wird sich noch zeigen, müssen die da hinkommen in diese Ebene. Später dann im Kapitel 19, wenn es um das weiße Pferd geht, da haben wir diesen weltweiten Angriff. Hier geht es nur um das regionale Versammeln der Regenten dieser Erde. Und interessant ist, dass wir im Alten Testament beim Joel darauf einen Hinweis haben. In Vers 16 heißt er, und sie führten sie zusammen hinein in den Ort, der hebräisch Harmagedon gerufen wird. Und wer Israel ein wenig kennt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann weißt du, vom Karmelgebirge ausgehend, die Israel-Ebene ist ziemlich groß, stehen jede Menge Ölbäume. Und im Südwesten endet das bei dem Tel Megiddo, das ist ein Schutthaufen im Grunde genommen, weil man dort immer wieder auf Ruinen gebaut hat und das ist heute eine Ausgrabungsstätte, kannst du besichtigen. Und ich habe auch Bilder in meinem Kommentar zur Enthüllung, kannst du das angucken und auch die Landkarte dazu. Und jetzt werden die da versammelt und da heißt beim Joel, die gesammelten Regenten werden von Megiddo aus hinaufgebracht, Allah, nicht Allah, der Gott, gell? Allah, hebräisch, hinaufbringen und dann hinabgebracht, Yarat, ins Tal Josaphat. Tal Josaphat ist zwischen Ölberg und Jerusalem eigentlich, führt zum Toten Meer, zum Salzmeer. Und jetzt habe ich mich immer gefragt, wie geht das von Har-Megiddo, von Harmagedon, Israel-Ebene, und dann heißt es, sie werden hinabgeführt ins Tal und dort gerichtet, ins Tal Josaphat. Wer die Gegend kennt, er weiß jetzt, wenn du von Megiddo, von Harmagedon nach Tal Josaphat willst, musst du erst hinaufsteigen in die Berge Judäas. Gell? Und dann von den judäischen Bergen, spätestens bei Jerusalem, wieder runter in das Tal Josaphat. Das ist eigentlich ganz einfach. Und genauso steht das beim Joel Kapitel 4, Verse 1, 2, 12 und 14. Und diese geografische Struktur, egal ob das jetzt der Berg Tabor ist oder andere, die ja alle die Israel-Ebene im Grunde begrenzen, es gibt viele Berge rundherum, das ist eine Riesenebene. Wir können nicht entscheiden, ob das heute, die heutige Geografie, die heutigen Namen vielleicht noch mit der Bibel übereinstimmen oder nicht, das ist ein Stück weit offen. Aber auf jeden Fall ist das ein Har-Megiddo, ein Berg Megiddo, um den es ja geht und zurzeit ist das wohl das naheliegendste. Ja, zur letzten Posaune, die siebende, da heißt es, es kommt eine große Stimme und aus dem Tempel Gottes, die sagt, es ist geworden. Es ist geworden. Wir haben ja sieben Posaunen, wir haben sieben Siegel, wir haben sieben Zornschalen und ich glaube ja, wie ich das hier auch schon mehrfach gezeigt habe, dass ich persönlich sehe das als eine parallele Entwicklung, nicht linear, weil wenn wir das linear sehen, ist am Ende gar nichts mehr übrig für die Zornschalen im Grunde, dass ich glaube, dass wir sagen können, das Öffnen der Siegel der Schriftrolle enthält den Inhalt der Gerichte, die Posaunen verkünden diese Gerichte und die Zornschalen führen sie aus. Und an diesem Punkt sind wir ja. Es ist geworden, das heißt, alle Schalen sind ausgegossen, es geht nur noch um die siebente. Und hier kommt Babylon ins Spiel, zumindest in der Erwähnung, in Vers 19 müssen wir genau hinschauen, wie das hier dargestellt ist. Es heißt hier, und die große Stadt wurde zu drei Teilen und die Städte der Nationen fielen. Und Babylon, die Große, wurde vor Gott in Erinnerung gebracht, um ihr den Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zorns zu geben. Drei Dinge. Die große Stadt wurde zu drei Teilen. Die Nationen fielen. Und Babylon, die Große, wurde vor Gott in Erinnerung gebracht. Ich erinnere an die zwei Zeugen, von denen heißt es, als sie umgebracht wurden, Enthüllung 11, Vers 8, und ihre Leichname sind auf der breiten Straße der großen Stadt. Was ist das für eine große Stadt? Welche geistlicherweise Sodom und Ägypten genannt wird? Welche Stadt? Wo auch ihr Herr angepfahlt wurde. Jerusalem. So, und wenn die große Stadt Jerusalem ist, bevor Babylon genannt wird, weil Babylon, drei Verse später, fängt das ja an im Kapitel 17, dass das Weltreligionssystem Babylon beschrieben wird. Und im Kapitel 18 dann das Weltwirtschaftssystem Babylon. Also hier geht es um Jerusalem, meine ich zunächst mal. Warum aber? Auch der Nachäffer hat natürlich eine große Stadt. Der Nachäffer äfft alles nach, der äfft die Diademe nach, die Namen, die Siegel, wir haben das alles schon besprochen hier. Und er hat auch eine große Stadt. Und wenn ich die Kapitel 17 und 18 angucke, wird das mehrfach erwähnt. Wir haben dort Babylon die Große mehrfach genannt. Wir haben die Frau als die große Stadt bezeichnet. Wir haben die große Stadt Babylon und so weiter. Mindestens 8 oder 9 Mal kommt das in diesen Kapiteln vor, dass auch sie große Stadt genannt wird. Manche sagen jetzt, ja, es geht hier um Babylon. Es gibt aber noch eine Meinung, die sagt, diese große Stadt, die in drei Teile zerfällt, das ist Rom. Weil in Enthüllung 17, Vers 18 steht, dass Babylon die Regentschaft über alle Regenten der Erde übernommen hat. Und die Regentschaft über alle Regenten dieser Erde geht eigentlich von Rom aus, politisch über das angloamerikanische Weltreich und so weiter. Und weil auch Rom auf 7 Hügeln erbaut ist und das wilde Tier 7 Köpfe hat, kommt man zu dem Schluss, hier ist Rom gemeint. Das kann ich biblisch nicht zuordnen. Ich rede nur von mir, weil für mich die Beweise in die andere Richtung eigentlich erdrückend sind, dass es hier nur um Jerusalem gehen kann, weil auch Heilsgeschichte und heilsgeschichtliche Gerichtshandlungen Gottes und die Erfüllung der Heilsgeschichte immer mit Israel zu tun hat, wenn nicht mit Italien oder mit Berlin oder sonst irgendeiner Stadt. Und diese große Stadt wird in drei Teile geteilt. Und wenn ich mir Jerusalem heute angucke, steht es eigentlich aus 4 Teilen, aber es sind 3 Teile, nämlich jüdisch, arabisch, christlich. Dass das Christliche nochmal geteilt ist in schwarz und weiß, ist denn ja ein Problem. Das wären also geistlicherweise wären das schon 3 Teile. Wenn ich das buchstäblich nehme, dann könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel, wie Sahaja sagt, der Ölberg sich spaltet, Norden, Süden auseinanderfällt und wir im Westen dann den Zion haben, sodass auch hier das Gebiet Jerusalem in 3 Teile aufgeteilt ist. Wäre auch noch eine Denkspur. Ich will mich da gar nicht festlegen. Mir ist nur wichtig, dass wir nicht auf die kühne Idee kommen, hier vielleicht Babylon zu sehen oder gar Rom. Das hat biblisch keinerlei Grundlage, sondern es geht immer ausschließlich um Jerusalem. Ja, was haben wir heute gelernt, könnte ich jetzt fragen. Gell? Wir haben gelernt, dass das Ausgießen der 7 Schalen auch ganz interessant sein kann. Gell? Dass es alttestamentliche Bezüge gibt dazu, dass diese Gerichte Gottes absolut gerecht sind, auch wenn wir das vielleicht nicht immer erkennen mögen und die anderen schon gar nicht. Und dass vorher etwas passiert, nämlich dass alle Regenten dieser Erde an einem Ort versammelt werden. Ich gehe ja davon aus, dass wir das von oben gucken, ne? Nicht von unten, ne? Weil wir dann schon durch die Entrückung oder wie auch immer beim Herrn sind. Und was noch interessant ist, dass diese Weltherrschaft, die angestellt wurde, die alle Welt wollte, dass diese Weltherrschaft verfinstert wird, das heißt ihre Autorität gemindert wird, dass Gott den Menschen zeigt und damit auch der Engelwelt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich bin hier der, der bestimmt, wo es lang geht. Und das Teilen der Stadt, ja, das war das Letzte, ist eigentlich nicht so dramatisch, da lassen wir uns überraschen. Das muss man nicht alles ins Kleinste erklären können. Und all das zusammengenommen, wir haben Hinweise auch im Alten Testament durch die Propheten, dass eben auch endzeitliche Gerichte im Grunde schon auch prophetisch angedeutet sind. Das ist dann wieder eine Aufgabe der typologiefähigen Brüder unter uns. Gell? Ja, ist die Enthüllung spannend? Jetzt musst du ja sagen. Gell? Okay, gut. Und damit möchte ich schließen. Amen.